Hallo ihr Lieben, ich bin's nochmal, heute komplett allein, denn ich musste ja leider weg während der Episode und deswegen habe ich mir gedacht, beziehungsweise habe ich mir nicht gedacht, habe mich ja nicht gesagt, dass ich das machen sollte, werde ich jetzt nochmal kurz meine Kategorien hier aufnehmen, bei denen ich nicht dabei war. Ich gehe jetzt mal der Reihe nach durch und bei manchen habe ich nichts zu sagen, das werdet ihr dann sehen. Aber das ist ja egal. Und ich fange mit Serie an. Zuletzt hatten wir ja Film. Und dann fange ich einfach mit der Serie an, richtig. Serien, ich habe nicht viel, wie ihr wahrscheinlich denken konnte, dieses Jahr geschaut. Aber dieses Jahr war die letzte Episode einer Serie, die ich noch nicht beendet habe, muss ich zugeben. Aber die lief noch in diese Serie rein. Also zähle ich die jetzt einfach nach 2023. Ist ein bisschen geschummelt, aber ist mir egal. Nämlich die Tokusatsu-Serie Avotaro Dawn Brothers, also eine Super Sentai-Serie, der volle Titel, über die haben mich halt ich auch schon mal geredet, der volle richtige Titel wäre Avotaro Sentai Dawn Brothers, also habe ich gerade ein Wort vergessen, und außerdem ist da das Wort Dawn drin, also das wisst ihr sowieso, dass das gut ist. Und wenn ihr mich halt mich darüber mal habt reden hören, dann, oder wenn ihr irgendwas davon gesehen habt, um ehrlich zu sein, wisst ihr schon, warum das gut ist. Anime habe ich dieses Jahr eigentlich fast nichts geguckt. Ich hatte ja, wie gesagt, First Slam Dunk hat mir sehr gut gefallen, aber das ist halt theoretisch ein Film, aber naja, ich finde, das notfalls zählt das auch, um ehrlich zu sein.
Ja, genau. Hast du dann vielleicht noch eine Serie, über die du reden möchtest?
Ja, genug. Ich habe ja hauptsächlich Serien geschaut, Anime eigentlich am wenigsten, aber ach, dann überlege ich mal, weil ich habe mir hier einige notiert.
Hau doch mal so ein paar raus.
Ja gut, Mr. In-Between habe ich schon genannt. Das war, glaube ich, meine Top-Serie dieses Jahr. Okay. Dann habe ich noch gesehen The Deuce.
Nie von gehört.
Und zwar ist das eine Serie von David Simon produziert. Den Namen hat man vielleicht schon mal gehört. Das ist der Macher von The Wire. Von der Serie. Also okay. Die ist ja eine ziemliche Kultserie, HBO produziert, und The Deuce ist quasi wieder im selben, ja, in diesem ganzen David Simon-Verse, in dem Sinn, dass es wieder, also The Wire, für alle diejenigen, die es noch nicht gesehen hat, hat ja auch eher darüber funktioniert, dass quasi so diese Drogenstrukturen und die Polizeiarbeit innerhalb von Baltimore quasi gezeigt wird aus verschiedenen Perspektiven, und du dann am Schluss eigentlich, wenn du alle fünf Staffeln The Wire gesehen hast, du dann eigentlich so ein richtiges Netzwerk von Informationen über diesen Ort hast, so dass du weißt, wo die Probleme in dem Ort, also wo das Dilemma quasi steckt, weil du sämtliche Perspektiven beschert bekommst und dann die Auswirkungen auf die jeweils anderen Bereiche, in die du davor schon eingetaucht bist, verstehen kannst. Weil sonst wird es ja immer ganz klar aus einer Perspektive erzählt und du bräuchtest eben, ja, immer die andere Sicht, um dann wirklich das Dilemma zu verstehen. Und das macht eben diese Art, eben The Wire so gut gemacht, warum die Serie auch so kultig war damals. Und The Deuce ist im Endeffekt sowas Ähnliches, ein bisschen auf einen kleineren Handlungsrahmen runtergeplottet. Und zwar geht's da um dieses Rotlichtmilieu in New York in den 70er Jahren. Und die Serie geht quasi, fängt in den 70er an, in der ersten Staffel, geht dann in der zweiten Staffel in die 80er rein, und ja, so im Endeffekt, bis die Serie dann vorbei ist, ist so Ende der 80er gefühlt. Und hat halt auch dieses ganze Lokalkolorit und die Musik aus der Zeit unter Maggie Gyllenhaal, hier Schwester von Jake Gyllenhaal. Und ich glaube, Gyllenhaal spricht man hier aus, ja, immer Gyllenhaal, aber ich glaube, er heißt eigentlich Gyllenhaal.
Ich habe keine Ahnung.
Ich glaube, er heißt Gyllenhaal. Ja, egal, auf jeden Fall. Sie spielt halt Candy, so eine Prostituierte, die versucht, sich da selbstständig zu machen und langsam so in dieses Porn-Business reinzukommen, das ja damals in den 70er Jahren in Amerika dann so einen Boom erlebt hat. Da kamen ja dann so Filme raus wie Deep Throat, die ja teilweise im Kino liefen, also wo es ja dann darum ging, quasi Porno als Unterhaltungsindustrie für alle Leute zugänglich zu machen. Und das erzählt quasi ganz viel über diese Entstehungsgeschichte davon. Du kriegst ganz viel von diesem Straßenstrich mit, wie da die Polizei agiert. Und nebenbei hast du halt noch so einen kleinen Mafia-Plot, wo James Franco eine Doppelrolle spielt. Der spielt nämlich sich und seinen Zwillingsbruder. Und spielt einen italienischen Einwanderer, der quasi in so mafiöse Strukturen verwickelt ist und da eine Bar aufmacht in diesem The Deuce. Und das ist halt top-notch HBO-Qualität. Schaut sich runter wie nix. Ist halt sehr, auch ein bisschen so eben Slice of Life-y in eine gewisse Art, dass eben so kleinere, persönlichere Plots erzählt werden und es nicht so einen großen Handlungsrahmen gibt, so eine Spannung, sondern es erzählt wirklich von diesem Alltag in diesem Viertel. Und ja, großes Kino kann ich nur empfehlen. Gerade jemand, der auf diese ganze 70er-Jahre-Ästhetik steht, der die erste Staffel, die haut einen schon wirklich um, auch von diesen ganzen Diskus-Szenen, die da vorkommen. Geht natürlich dann auch ganz viel um HIV dann später, wenn es dann ein bisschen weiter fortgeschritten ist in der Historie und so weiter. Und man sieht auch wieder ganz viele Leute aus The Wire. Also man erkennt den Cast dann schon gleich wieder. Ah ja, der war hier Rolle XY in The Wire, ist auch dementsprechend jetzt schon ein bisschen älter. Und so, gutes Ding, Top-Serie. Aber wie gesagt, das sind ja nur, also ich weiß gar nicht, wir wollen uns ja hier jetzt nicht darauf beschränken, was jetzt 2023 auch anlief, oder? Sondern nur, was wir gesehen haben.
Ich meine, für mich macht das keinen so großen Unterschied. Ich hatte es in der anderen Aufnahme schon aufgedrückt. Ich habe sowieso fast nur so komische Tokusatsu-Serien geguckt. Mhm. Und dann auch größtenteils die, die gerade noch liefen oder gerade anliefen. Also das macht für mich keinen sehr großen Unterschied. Die einzig andere Serie, die ich dann noch gesehen habe, war One Piece.
Ah,
also
ja.
Die Netflix Live Action. Und die war okay.
Ah, okay.
Das war total in Ordnung. Also die haben schon so das... Ja, wahrscheinlich so das Wichtigste von One Piece mitgenommen, haben es ein bisschen amerikanisiert, was ja prinzipiell okay ist, haben es eben auf Live-Action gemacht, das ist halt weniger dumm, du hast, ich meine, im Manga hast du 10 Millionen Witze irgendwo im Hintergrund versteckt, das ist halt alles weg.
Mhm. Ne?
Sie haben die Geschichte ein bisschen angepasst, sie haben ein paar, so ich sag mal, vorhin Sachen, die in Live-Action vielleicht schwieriger umzusetzen wären, ein paar Sachen gestrichen, die jetzt auch nicht so wichtig waren, haben ein paar Sachen hinzugefügt, um einfach noch ein bisschen mehr Drama reinzukriegen. Aber es ist eine durchaus gute, gelungene Serie. Also klar gibt's dann Leute, die sagen, oh, das erste Mal, dass ein Anime gut adaptiert wurde, was halt totaler Unsinn ist. Es gibt so viele gute Anime-Adaptionen. Mhm. Aber, nee, ist eine rundum solide Serie.
Ja, ja.
Kann man sich angucken, ist total.
Also ich habe jetzt gerade vorhin, weil ich mal nach in Letterboxd reingeschaut habe, und du bist ja die einzige Person, die ich überhaupt tracke in Letterboxd, weil wir das mal ausgemacht hatten, also du mir die Einladung geschickt hast, weil ansonsten kenne ich ja niemanden über Letterboxd. Ich mache das ja nur als persönliches Tagebuch, um nachvollziehen zu können, was ich geschaut habe. Und ich habe gesehen, du hast Gott, wie heißt der? Lion Lies in April? Nee, Quatsch. Gesehen, die Live-Action-Verfilmung.
Du meinst hier den March Comes in Like a Lion.
Ja, March Comes in Like a Lion, genau. Und das ist ja auch eine Anime-Adaption. Und deiner Punktzahl?
Nein.
Nicht?
Nein.
Nicht, okay.
Nein, dieser Film kam lange vor dem Manga.
Tatsächlich.
Hat nur denselben Titel.
Ach, okay. Dann nehme ich alles wieder zurück, weil ich wollte gerade sagen, ja, dann weiß ich, dann, da sieht man ja schon, dass es scheinbar gute Anime-Adaptionen gibt, weil du den ja recht gut bewertet hast.
Der Film ist total fantastisch und ich wollte ihn dir auch schon vorschlagen, dass wir den unbedingt mal besprechen müssen.
Okay.
Ich erkläre mal ganz kurz, worum es geht. Das wird nämlich direkt in ein paar Texttafeln zu Anfang des Films erklärt. Und zwar hast du einen jungen Mann, der aus unerklärlichen Gründen durch einen Vorfall sein Gedächtnis verliert.
Mhm.
Und er hat eine jüngere Schwester, die schon immer irgendwie sehr starke Liebe für ihn empfindet.
Mhm.
Und dann beschließt sie, dass sie sich, bis er sein Gedächtnis zurückerlangt, als seine Freundin ausgibt.
Ah ja, okay.
Das heißt, er ist im Krankenhaus, hat kein Gedächtnis mehr und dann taucht sie auf und sagt, hey, ich bin deine Geliebte. Mhm. Und du kennst ja diese Filme, die mit so fragwürdigen Prämissen anfangen und wo du dann ganz gespannt bist, so mal schauen, wie weit sie sich trauen, das zu treiben.
Mhm. Ach so, und da kam dir natürlich wieder sofort ich in den Sinn, weil es so ein schönes, so ein skandalöses Thema ist, das man mit mir besprechen kann.
Erstens ist es ein wunderbar skandalöses Thema, der ist ja auch wunderschön gefilmt. Der hat ganz, ganz tolle Ideen drin. Es ist ein sehr minimalistischer Film. Es gibt wenig Dialog. Es ist derselbe Regisseur wie der Vagina-Fotograf.
Ach, okay.
Es ist ganz, ganz großartig und ich glaube, du wirst den mögen.
Klingt auch gut, ja.
So rein vom Gefühl her, auf eine ganz andere Art und Weise ist der aber auch ein bisschen wie hier der Tokyo Eyes, den wir gesehen hatten. Also der ist ja auch sehr minimalistisch, wenig Handlung, mehr so ein Gefühl für die Stadt kriegen.
Ja.
Nur, dass hier das Gefühl halt total heruntergekommen und schäbig ist, weil auch die ganze Zeit eigentlich Tokio nur abgerissen wird im Hintergrund. Ja. Und es ist ein wirklich, wirklich toller Film. So ein
Mood-Piece. Ja.
Aber der ist mal rein von der Moral dahinter so voll daneben.
Okay.
Das ist super.
Ja, lass uns
also,
den vorhalten,
gesagt,
gerne, ja.
Ja, also gerne irgendwie für ein Japanuary dann. Ich hatte einen Riesenspaß, also sofern man mit sowas Spaß haben kann. Aber der ist auch unterhaltsam durchaus, so ist nicht. Hat mich auch ein bisschen halt vielleicht was wollte ich sagen? An was hat er mich erinnert? Ich hatte gerade Jim Jarmusch im Sinn, ich weiß nicht, ob das der richtige Vergleich ist.
So Patterson, der Adam Driver-Film.
So ein bisschen, ja, vielleicht so ein bisschen
so
die
was,
Richtung,
so
aber ich weiß nicht, ob das ein guter Vergleich ist.
Okay.
Ja. Nur eben auf so eine moralisch verkommene Art und Weise. Und der ist super. Nee, aber, weiß nicht, gute Anime-Verfilmung. Zum Beispiel hatte ich BL Metamorphosis gesehen, der ganz toll war.
Ja.
Auch hier sowas wie Kingdom ist großer Spaß. Also hier Don't Call It Mystery war nett.
Die Chance, dass eine Manga-Verfilmung dann oft irgendwie gut ist, habe ich auch das Gefühl, dass es öfters der Fall ist als eine Anime-Verfilmung. Ich habe dann das Gefühl, dass bei Anime-Verfilmungen die Leute dann zu sehr eben dann den Anime mit dem Live-Action-Film vergleichen und der deswegen dann fehlt. Und bei Manga-Verfilmungen hast du dann oft nicht so diesen direkten Vergleich auf so eine Bildtonebene, weißt?
Ah, ich glaube, dass das Problem, übrigens hier Bebop High School ist auch super, aber nee, ich glaube, das Problem ist eher, dass die guten Manga-Verfilmungen nicht die sind, die auf Shonen Jump-Gedöns basieren, sondern vielleicht ein bisschen realistischer angehaucht sind. Und dann merken es die Leute im Zweifelsfall gar nicht, dass es irgendwie eine Manga-Anime-Adaption ist.
Genau.
Sondern dann denken sie sich einfach, ja, ist ein cooler Film.
Ja, und, genau.
Das ist, glaube ich, eher das Ding. Ichi the Killer ist natürlich eine fantastische Manga-Adaption. Der schlechte Ruf kommt ja daher, dass irgendwie so, keine Ahnung, Shonen Jump versucht wird zu adaptieren, dann kommt so ein Dragon Ball Evolution bei raus und da denken sie, ja, das ist unmöglich.
Also gerade wenn es auf so Special Effects und also reißerischen Manga-typischen Elementen basiert, dann verfehlt das eben oft ganz stark, weil die Effekte da auch nicht mithalten können und die Präsentation. Aber gerade wenn es so Zwischenmenschliches betrifft, glaube ich, dass das ganz, ganz gut funktionieren kann. Also ich kann mir zum Beispiel diesen, wie heißt der jetzt nochmal, Traces of Blood? Nee, wie heißt der? Du weißt schon, welchen ich meine, diesen Manga mit dieser Psychomutter, die dieses Kind, Trail of Blood heißt der, glaube ich. Genau, den könnte ich mir zum Beispiel als Serie richtig gut vorstellen, weil der eben rein psychologisch funktioniert. Und zum Beispiel sowas wie auf Netflix gab es die Serie, ich weiß nicht, ob die immer noch da ist, Love and Fortune heißt die japanische, die ist auch ganz toll. Okay. Da geht es eben darum, dass eine etwas ältere, also was heißt ältere, 20 plus junge Dame steht eben auf einen Schüler, der eben leider noch minderjährig ist und Da, ja, es ist auch so ein bisschen so ein Tabuthema, die halt so von ihrem Alltag mit ihrem Mann gelangweilt ist, der da nur so vor sich hin lebt und das ist typische Salaryman-Problem halt. Und sie dann halt anfängt für so einen Highschooler quasi da Liebesgefühle zu entwickeln. Und die war auch richtig fantastisch. Und das ist Love and Fortune heißt die Serie. Und die ist auch, basiert auch auf dem Manga. Und das habe ich dann auch erst im Nachhinein erfahren und dachte mir, okay, gutes Ding.
Ja, also es gibt halt auf jeden Fall genug, was irgendwie gut ist. Auch hier I'm a Hero war ein guter Film. Also gibt ja so ein paar Fans vom Manga, die sagen, das war nicht so richtig, aber mir egal. Ich fand auch die Guns-Filme gut.
Ja.
So.
Ja.
Okay. Also es gibt genug, wo du sagen kannst, das hat funktioniert.
Ja.
Ne? Also dieser ganze Ansatz, One Piece ist das erste Mal, dass es funktioniert hat, halte ich für ziemlich einen Unsinn.
Ja, also ein Freund von mir, der ist absoluter One Piece-Fan, der hatte halt als Kritik ein bisschen, also er konnte sich dem natürlich auch nicht entziehen, er hat sie natürlich auch geschaut. Und seine Kritik war halt einfach, dass der Luffy-Charakter dass da irgendwie so viele Szenen gibt, wo der irgendwie durch die Szenerie schleicht oder so und das natürlich nicht in diese Figur passt, weil seine Herangehensweise wäre halt eher irgendwie komplett mit der Wand quasi in den Raum zu fallen, als sich da jetzt so zu sich so um die Ecke zu schleichen. Und was er nicht an dem Zorro-Charakter mochte, war, dass der zu stark auf Coolness irgendwie getrimmt war. Wobei der halt in der Serie quasi mehr Tiefe bekommt in der echten, weil er dann nicht so auf seine, sag ich mal, auf so eine Coolness reduziert wird.
Ja, ich meine, klar, die haben halt ein bisschen was verändert. Ich sage, die haben es auch ein bisschen amerikanisiert und so weiter. Aber ich würde sagen, im Kern haben sie es ganz gut begriffen, was wichtig ist. Also, ne, so klar, ist alles ein bisschen anders, aber ich bin ja mittlerweile auch an dem Punkt, wo ich mir sage, wenn es genau das Gleiche wäre, dann würde ich es halt nicht mehr brauchen.
Ja.
Und insofern, ich finde es anders genug, dass es interessant ist und andererseits ähnlich genug, dass ich mich noch abgeholt fühle und mich nicht wundere, was gucke ich hier eigentlich, warum heißt das eigentlich One Piece?
Okay.
Ja. Also, es ist eine nette, solide Serie, macht man nichts falsch.
Ja.
Wenn man halt mal Bock drauf hat. Hast du noch irgendwas serienmäßig, was du erwähnen möchtest? Oder?
Ja, ich hätte noch was. Ich habe dieses Jahr gesehen eine Serie, die heißt DOA. Falls du von
Dead or Alive.
Genau.
Also mit dem Beachvolleyball.
Ja, genau.
Cool.
Nee, DOA. Also D und dann O und A. DOA. Und das ist eine Serie von, den hätte ich eigentlich auch fast schon als Kultregisseur hernehmen können. Zal Batmangli oder so spricht man ihn aus. Ich weiß nicht, ich schätze mal, dass er irgendwie einen indischen Hintergrund hat oder so. Und der hat damals den Film gemacht, The Sound of Your Voice, oder nee, The Sound of My Voice heißt er. Und aufgrund dieses Films, soweit ich weiß, wobei ich mir da jetzt ehrlich gesagt gar nicht sicher bin, ob welcher vorher war, ob die Serie erst angefangen hat und dann der Film. Auf jeden Fall habe ich jetzt eben erst gestern The Sound of Your Voice zum ersten Mal gesehen. Das ist dieser Film, wo es um so eine Art Sektenkult geht, und der hat mir richtig gut gefallen. Den fand ich auch besser als die Serie bis jetzt, muss ich sagen. Aber die Serie hat halt ein Alleinstellungsmerkmal, dass die so drüber ist von ihrer Idee, dass mir es halt echt Spaß macht, da weiter zu fiebern und zu schauen, wie es weitergeht, auch wenn die Serie leider wahrscheinlich nicht weitergeführt wird, so wie ich das mitbekommen habe, weil die eben so absurd ist, dass und so wenig Erfolg hatte auch, dass die vermutlich nicht fortgesetzt wird. Also um was geht es im Groben? Es geht um eine Frau, gespielt von Britt Marling, die auch scheinbar immer mit dem Regisseur zusammenarbeitet, auch jetzt eben in diesem The Sound of My Voice Film, wo es um diese Sekte geht, wo sie eine blinde Frau spielt, die jahrelang quasi als vermisst galt und zurückkommt und auf einmal sehen kann. Und okay. Die Adoptiveltern, bei denen sie aufgewachsen ist, verstehen das eben nicht. Und du gehst dann schon in der ersten Folge quasi in die Vergangenheit von ihr zurück und kriegst mit, dass sie eigentlich als Tochter von so einem reichen russischen Oligarchen in Russland aufgewachsen ist. Dann gab es irgendwie so einen Anschlag auf die Familie, in dem die irgendwie gesagt haben, wir bringen jetzt die ganzen Töchter von diesen Oligarchen um. Und sie ist dabei eben in einen Fluss, als Schülerin in einen Fluss gefallen und mit dem Bus quasi, einen Anschlag gab es auf den Bus und ist dann quasi untergegangen mit diesem Bus und wäre dann schon dabei gewesen zu sterben, aber trifft da so eine engelsartige Kreatur dann im Jenseits, die ihr dann quasi sagt, du hast noch die Wahl zurückzugehen, aber du hast einen unglaublich leidvollen Weg vor dir, du kannst dich entscheiden und damit sie quasi dieses Leid nicht ersehen muss, das sie erwartet, nimmt diese Engelskreatur ihr Augenlicht. Und sie überlebt es quasi das Ganze, ist aber dann von da an blind. Ja, okay. Und dann geht es darum, dass sie entführt wird von so einem Doktor, der Experimente an Menschen durchführt, die eine Nahtodeserfahrung haben und er so ein bestimmtes Geräusch immer hört, wenn diese Menschen so eine Nahtoderfahrung haben und er diese Menschen dann entführt, einsperrt in so einem Kellerkomplex und mit denen Experimente macht, indem er sie dann irgendwie immer mit so Schlafgas so betäubt und dann sie eigentlich sie quasi sterben lässt und dann wieder zurückholt. Und sie ist eben eine von diesen die an denen experimentiert wird, weil sie ihn irgendwie in der New Yorker U-Bahn trifft und sie da gerade Geige spielt als blinde Person und er irgendwie findet, dass sie sowas Verzauberndes hat und ihn sie dann mitnimmt. Auf jeden Fall, punktum, es ist sehr wirr. Man merkt schon, während ich es erzähle wahrscheinlich. Es ist halt eine Serie, die so einen ganz, ganz heftigen spirituellen Anstrich hat. Also das wirkt alles so ein bisschen so der ganze Stil von der Serie ist auch so mit so einem New Age Touch irgendwie durchzogen, wo alles irgendwie so übertrieben spirituell und mit Bedeutung aufgeladen wirkt. Also es gibt dann auch so Gesten, die sie dann immer performt, die quasi irgendwie so einen Schlüssel zu so einem Dimensionstor irgendwie darstellen oder so. Und sie braucht dann auch als erwachsene Person fünf so Schüler, mit denen sie zusammen so bestimmte Gesten einstudieren muss, um so ein Dimensionstor zu öffnen. Und das Ganze ist halt super obskur und aber in einem sehr, sehr ansprechenden Stil, wie ich finde. Also du merkst halt, der Regisseur hat eine ganz, ganz eigene Handschrift. Also das ist zumindest von dem her toll, dass du dir die ganze Zeit denkst, das ist irgendwie total verrückt, dass so eine Serie überhaupt gemacht worden ist.
Okay.
Cool. Ja, also was ganz, 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 ganz Eigensinniges, was mir ja prinzipiell immer gut gefällt, wo ich sag, da merkst du halt in keiner Phase der Serie, merkst du, wie hier irgendwas gemacht wird, nur um sich ans Publikum anzubiedern, sondern der macht halt genau das, was er halt will. Mhm. Und das ist halt so, wie wenn du dir, weiß ich nicht, ein schlechterer Vergleich, weil der Stil ganz anders ist, wäre halt, wenn du dir die Nicholas Winding Refn Serie anschaust oder so, das ist so ungefähr der Vergleich von dem, wie sehr es entweder funktioniert oder nicht funktioniert. Mhm. Genau, okay, cool. Und leider aber, ich habe die zweite Staffel noch nicht gesehen, soll es irgendwie nach der zweiten Staffel ja eigentlich weitergehen, aber die Serie ist leider abgesetzt worden. Also das ist ein bisschen ätzend, aber ich werde es trotzdem bis dahin schauen, weil ich es einfach interessant genug finde.
Ja. Das hält mich ja immerhin so ein bisschen davon ab, aktuelle Serien zu gucken.
Ja, ist schade.
So dieses wird dann eh bald abgesetzt. Ne?
Ja, ist schade, aber war auch zu erwarten, weil eben die Serie so, glaube ich, für viele so Ja, die Serie hat halt nicht den Lost-Bonus, dass da so viel Gelder und so viel Cast dahinter steckt, dass die das Ding eben so weiterspinnen können. Und ich fand sie zum Beispiel auch im Gegensatz zu sowas wie Lost halt viel interessanter.
Ja, mich stört halt, dass einerseits Serien immer noch so angelegt werden, dass sie über keine Ahnung wie viele Staffeln laufen sollen, weil dann erst die Handlung Sinn ergibt, aber eben doch ständig das Risiko besteht, oh, vielleicht werden wir abgesetzt.
Ja, ja.
So, ich verstehe die Denkweise nicht, wie du eine Serie anlegen kannst auf keine Ahnung wie viele Staffeln, wenn du nicht weißt, dass du diese Staffeln garantiert hast.
Ja, das verstehe ich auch nicht so ganz, wie es in dem Fall
so, ne, wenn dann müsste man doch wenigstens das so anlegen, dass man im Zweifelsfall nach einer Staffel Feierabend machen kann.
Ja.
Oder eben, wenn es weitergehen kann, weitergeht.
Ja.
Ne? Also, dass man das so ein bisschen, ne, dass es ein Ende hat, wo man sagen kann, so im schlimmsten Fall, also eigentlich müsste es weitergehen, aber im schlimmsten Fall kann man hier Schluss machen.
Was ich mich halt frage, ist, ob's da dann irgendwie so diesen Willen gibt, regieseitig zu sagen, ich kann das nur auf die und die Strecke erzählen, weil sonst ist mir da zu wenig da, sonst ist mir das zu gerusht quasi, also zu schnell erzählt und dann darauf pokert einfach, dass die Serie durch das Konzept allein so erfolgreich wird, dass es dann schon eine zweite, dritte Staffel geben wird. Also ich glaube, wenn in solchen Fällen, wo dann eine Serie einfach abgesetzt wird, glaube ich dann oft, dass es einfach darum, ja, dass man halt falsch gepokert hat.
Ja, ich habe ja immer noch diesen wirren Irrglauben, dass Staffeln und Folgen und alles eine Geschichte für sich erzählen sollten.
Ja.
Na, also nicht, dass du episodisch erzählst, aber dass du deine übergeordnete Geschichte in Einzelgeschichten einteilst, dass du sagen kannst, okay, die ganze Geschichte ist jetzt nicht vorbei, aber ein gewisser Abschnitt ist abgeschlossen, sodass du nach der Staffel zumindest das Gefühl hast, okay, irgendwas wurde abgeschlossen, auch wenn vielleicht noch viel
offen ist. Wie so ein offenes Ende von irgendeinem Film, der nicht kommt. Ja, genau. Ja, verstehe schon.
Ne, also mein Paradebeispiel für sowas ist ja eigentlich immer Buffy, wo du episodische Folgen hast, also jede Folge hat so ihre Geschichte. Gleichzeitig wird aber die Geschichte für die Staffel weitererzählt und gleichzeitig wird die Geschichte für die ganze Serie weitererzählt. Mhm. Das läuft so auf mehreren Ebenen gleichzeitig, sodass es egal ist, ob du jetzt eine Folge guckst oder fünf Staffeln wegbingst, du bist immer befriedigt.
Ja, ja.
Und das finde ich eigentlich das ultimative Serienkonzept.
Mhm. Ja, ja, finde ich. Also, wenn man das so hinbekommt, auf jeden Fall, ja.
Ja.
Ich glaube halt, manche schaffen es dann einfach nicht, so gut zu inszenieren, weil es ihnen oft dann um andere Sachen geht oder die übergeordnete Story eben so stark im Vordergrund steht, dass man so oder so wahrscheinlich dann unbefriedigt aus der Staffel rausgeht, wenn man sagt, ja, was war denn jetzt damit? Jetzt hast du zwar hier den Bogen quasi einmal um die Episode, also um den Handlungsrahmen quasi, um den Arc zugemacht, aber der eigentliche Plot ist ja jetzt noch komplett also richtig unfertig, also wo es jetzt auch nicht darum geht, dass man sagt, das ist irgendwie so up to interpretation oder so, sondern es ist wirklich, wo man halt merkt, da fehlt einfach ein großer Batzen.
Ja, und das ist halt das, was ich jetzt zum Beispiel bei diesen ganzen dummen Tokusatsu-Serien sehr gut finde. Ne, ich meine, nehmen wir als Beispiel Kamen Rider. Das läuft seit den 60ern.
Mhm.
Kontinuierlich wird's fortgesetzt.
Mhm.
Aber du hast jetzt bei aktuellen Sachen hast du jedes Jahr eine Serie, die ist in sich abgeschlossen. Es gibt vielleicht Auftritte von alten Figuren, musst du aber nicht kennen. Es gibt normalerweise irgendwie Crossover-Filme, die dann die Serie mit der nächsten Serie irgendwie lose verbinden. Kannst du ignorieren, ist nur Fanservice. Muss man nicht haben. Und dann hast du aber auch garantiert, diese Serie hat ihre knapp 50 Folgen. Und das ist erstens lang genug, dass du eine ordentliche Geschichte erzählen kannst. Und zweitens ist es dann aber auch vorbei und dann kommt die nächste Geschichte.
Mhm.
Und das finde ich eigentlich ein angenehmes Konzept. Dann kannst du dir meinetwegen die Highlights rauspicken, die du willst. Oder wenn dann, keine Ahnung, deine aktuelle Serie guckst, dann kommt der Crossover-Film, der die nächste Serie ankündigt, sagst du, ja, sieht cool aus, sieht nicht cool aus, kannst du entscheiden, ob du die nächste guckst. Ne? Mhm. Und du musst aber nicht alles sehen und das ist alles egal. Und es ist lang genug, dass wir es planen können, aber das eine Jahr ist dann auch quasi garantiert. Mhm. Das heißt, das wird nicht vorzeitig abgesetzt. Ja, ja. Ne? Und das finde ich eigentlich ein ganz angenehmes Konzept. Ich meine, 50 Folgen sind genug, um eine Geschichte zu erzählen.
Ja, würde ich auch sagen.
Mehr brauchst du nicht. Ich meine, die sind relativ kurz, also so 25-Minuten-Episoden. Aber ist lang genug, um eine Geschichte zu erzählen.
Ja. Ne?
Und da finde ich das ganz cool eigentlich so angelegt. Ne? Ich habe ja eigentlich hier diesen ganzen US-Comic-Kram nie angefangen, weil ich mir immer dachte, oh mein Gott, da musst du ja alles lesen, um da irgendwie reinzukommen.
Das holt mich auch gar nicht relativ, hinterm Ofen vorher.
Ja, wobei es halt eigentlich relativ ähnlich ist. Du musst ja nicht alles lesen. Das ist ja keine fortgesetzte Geschichte. Aber insofern ist meine eigene Argumentation ein bisschen dumm.
Das Problem ist immer, dass man sich gleichzeitig und man kann sich irgendwie auch nicht, was soll ich sagen, das existiert ja alles nicht in einem Vakuum und deswegen hast du da immer, finde ich, das Problem, dass diese Stimmen, wenn du auch nur ein bisschen irgendwie in so einem Cineastenkreis verkehrst oder mit Leuten, die sich für das interessieren, dass du da immer das Problem hast, dass ihr, wenn du, sobald du mit jemandem darüber sprechen willst, hat die Person immer Vorsprung. Es erzählt dir immer, was da und da passiert und was du alles gucken musst, um diese Informationen noch da rauszunehmen und so. Aber prinzipiell würde ich dir total recht geben, kannst du die eigentlich, wenn du in, sag ich mal, in so einem sozialen Vakuum existierst, kann man die viel besser genießen, als wie wenn,
auf jeden Fall.
Als wie wenn man da eben. Und das damit hatte ich eben dann eine ganze Zeit lang eben das Problem, also vielleicht, wenn diese, weiß ich nicht, vielleicht kommt das Ganze ja auch mal irgendwann zum Stillstand, was ich noch lange nicht glaube. da glaube ich, dann kann man so mit ein bisschen Abstand sich dann vielleicht mal eher an so Sachen ranwagen, weil ich glaube, dass da trotzdem relativ coole Ideen dabei sind. Aber mir hat das einfach, ja, mir ist das einfach nicht wert.
Ja.
Zu sagen hier, ich muss mir das alles jetzt hier antun, um da up to date zu sein, weil das geht, das macht ja jetzt zum Beispiel Disney auch schon das gleiche Prinzip wie die Marvel-Filme, wendet Disney ja jetzt auch schon auf Star Wars-Universum an. Das hast du jetzt auch schon.
Furchtbar.
Und deswegen.
Ich habe keinen Bock mehr drauf.
Ja. Und zum Beispiel Mandalorian, erste Staffel fand ich noch super. Dann in die zweite, dann war es ja schon so, dass du dann in der Boba Fett-Staffel, die wir auch noch geschaut haben, war es dann so, dass du auf einmal die Hälfte der Serie eigentlich über auf einmal Mandalorian-Plot weitererzählst und man sich halt denkt, was soll das jetzt? Ich meine, ich bin froh, dass ich mehr Mandalorian-Zeug sehe, weil ich die Figur interessanter finde und den Plot, aber wenn du eben sagst, nee, ich möchte Boba Fett nicht schauen, sondern schau dann die nächste Mandalorian-Staffel weiter, dann bist du halt, dann kommen wieder die Leute und sagen, du hast aber nicht Boba Fett Folge 2, 3, 4, 5 gesehen, wo erzählt wird, dass so und so und die versuchen dich ja da, sag ich mal, als Konsument auch ein bisschen abhängig zu machen, dass du da wirklich alles konsumierst und auf den Zug möchte ich halt einfach nicht aufspringen mehr. Nicht aktuell. Ja,
was ich halt bei dem ganzen Kamen Rider und so total lustig finde, ist normalerweise, sagen wir mal, das sind Kinderserien. Mhm. Die existieren, um Spielzeug zu verkaufen. Mhm. Ne? Und sagen wir mal, die wahren Konnoisseure wissen ganz genau, diese Serien existieren nur für horny Hausfrauen.
Okay.
Weil die dann die neuesten jungen Schauspieler angaffen können, die dann da irgendwie. Scheint tatsächlich ein Riesenteil des Publikums zu sein.
Okay.
Also habe ich auch schon von ein paar Leuten gehört, die sagen, ja, meine Mutter hat eigentlich nur Kamen Rider geguckt, weil da irgendwie ein geiler Schauspieler dabei war.
Der sich die ganze Zeit hinter einer Maske versteckt.
Naja, ist ja nur so ein bisschen. Ja.
Es lebt dann zumindest von den kleinen Lichtblicken, wenn man doch mal ohne Maske sieht. So. Oder man weiß es zumindest, dass der Schauspieler drin steckt.
Naja, ich meine, normalerweise hast du ja in so einer Folge keine Ahnung, die geht, wenn der Vorspann und Abspann abzieht, sagen wir 20 Minuten, 15 davon sind Handlung und 5 Minuten Geprügel mit Maske. Mhm. Hast du 15 Minuten jede Folge, wo du das hübsche Gesicht bewundern kannst.
Ja.
Ich finde das super, dass es anscheinend so ein zentraler Teil des Publikums ist. Also, ja.
Nicht schlecht, ja.
Finde ich gut. Also ich kann auch niemandem empfehlen, sich den Kram ernsthaft anzugucken, auch wenn es super und spaßig ist. Ich kam halt eigentlich nur durch zwei Elemente drauf oder zwei Punkte. Einmal natürlich Anno, der dann plötzlich hier Shin Ultraman und Shin Kamen Rider gemacht hat.
Mhm.
So, Anno-Filme habe ich halt Bock drauf, ja. Deswegen musste ich das dann gucken. Und andererseits, wenn du halt guckst, japanische Actionfilme, immer wenn du irgendwen hast, der irgendwas mit Action zu tun hat, guckst du, was die so gemacht haben, weißt du, alles nur Tokusatsu.
Mhm.
Also irgendwie scheint sich die komplette japanische Actionfilmindustrie komplett um dieses Genre zu drehen. Alle, die irgendwas mit Action zu tun haben, waren da irgendwie drin oder sind da drin oder was auch immer. Und dann musste ich das mal so ein bisschen erforschen.
Mhm.
Und jetzt gefällt mir die Scheiße.
Ja, ist ja gut.
Nee, es ist nicht gut. Es frisst zu viel Zeit und überhaupt. Und dann fängst du an, Modelle zu kaufen und Spielzeug und ach,
es ist ja, so es hat ein kleines Guilty Pleasure.
Ja, wobei, ja. Wirklich nee, also ich würde es nicht mal Guilty. Nee, ich würde es nicht Guilty Pleasure nennen, weil es tatsächlich gut finde. Ich meine, es ist halt albern und kindisch, aber es ist ja durchaus gut. Und ich hatte zum Beispiel jetzt eine Serie fertig, Kamen Rider Geats. Mhm. Und die hat tatsächlich echt gute Action. Ja, ich meine, die Effekte sind aus der Hölle, aber die Action ist richtig gut, das muss man denn lassen. Und die haben das gut inszeniert, so mit Drohnenflügen durch den Zweikampf. Cool. Mhm. Ne? Das kann man schon generell gut finden, aber halt der Zeitaufwand, oh mein Gott. Also, wenn man halt noch Zeit für andere Dinge haben möchte, kann ich es nicht empfehlen, aber auch wenn es Spaß macht.
Ja, ja.
Ne? Aber ich meine, wer vielleicht als Kind Power Rangers geguckt hat und mal wieder Bock auf sowas hat, ruhig mal reinschauen. Mhm. Gibt gute Sachen.
Ja. Nicht schlecht.
Gut, aber wir haben noch die letzte Kategorie Filme.
Filme, ja. Wahrscheinlich jetzt das umfangreichste. Ja. Mal schauen.
Ja, dann lass uns noch eine ganz kurze Pinkelpause
vorher machen. Ja, ich wollte es gerade sagen. Gut, bis gleich.
Gut, auf.
Sauce Hollandaise.
Ja. Mir ist endlich mal wieder auf Twitter ein Sexbot gefolgt. Ist das nicht toll?
Ein Sexbot? Oh, schön.
Ja. Hatte ich ja lange nicht.
Boah. Zumindest ein bisschen ansehnlich wahrscheinlich. Hat man wenigstens ein bisschen
was dafür. Ja. Schon ganz okay.
Okay.
Serie. Oh, Serien sind Jahre 2023. Ich gucke zwar viel Serien, aber ich weiß nicht, ob die aktuell sind. Die beiden Doctor Who Specials und heute am Tag der Aufnahme kommt heute Abend auf leider Disney Plus jetzt mit Doctor Who. Das dritte Special, das ist auch sehr, sehr gut. Das erste Special hat auch gezeigt, dass man, wie man non-binäre Menschen mit einbauen kann in eine Geschichte, dass es organisch wirkt und sowas. Also das Ganze so nebenbei, also so eine ganz normale Figur, eine Transperson mit einbaut. Ohne dass es gezwungen wirkt, wie bei manchen Netflix-Sachen und sowas. Also, ihr wisst, was ich meine. Es ist manchmal das Problem mit den Autoren und sowas. Es ist halt, dass man mehr Diversität gerne reinbringen möchte, aber die Autoren es halt verkacken, solche Figuren zu schreiben, dass sie halt menschlich wirken und auch so einfach sind hinzunehmen. Also, ohne dass man erwähnen muss, dass die Person trans ist, was ja wirklich kaum gemacht wird. Außer im Finale der ersten Folge. Schaut es einfach an, das ist lohnenswert. Ansonsten Serien. Dieses Jahr, ich hab ja kaum irgendwelche Highlights-Serien geguckt, die dieses Jahr rauskommen. Der Schwarm, der war kacke. Was gab's denn dieses Jahr noch an so Serien? Ich hab keine Ahnung. Ich hab Anis geschaut. Neue Folgen von 911 Lone Star, die beiden Katastrophenserien über Polizei und Feuerwehr und Erstsanitäter ist sehr, sehr unterhaltsam. Sonst, ja, Mit Murder in the End of the World habe ich leider nur die ersten zwei Folgen bis jetzt geschaut. Das ist auch sehr lohnenswerte Krimiserie, so ein bisschen Vinnie Johnson-mäßig ohne Vinnie Johnson. Pokerface war, glaube ich, auch dieses Jahr. Ja, war's. Weil Papa die letzte Folge noch gesagt hat, bevor das Krankenhaus passiert. Genau, Pokerface, auch von Vinnie Johnson. Wie das zum klassischen Serienformat quasi mit wöchentlichen Fall der Woche. Nadja, Natascha, Leon, ihr wisst schon, die auch die bei Orange is the New Black mit dabei war. Fantastisch, fantastisch, lohnt sich. Ja, bei Serien kann ich dann doch nicht so viel sagen. Ich meine, ich schaue zwar viele, aber so, also halt jetzt nicht so die ganzen Hype-Serien. So Last of Us fand ich kacke, House of the Dragons fand ich kacke, das war aber, glaube ich, alles letztes Jahr. Interview mit einem Vampir war das dieses oder letztes Jahr, die wo bei uns kam? Fantastisch, ich hoffe immer noch auf eine Fortsetzung. Ja, dritte Staffel von Chucky ist leider noch nicht da bei uns. Neue Folgen von Rick und Morty sind auch wieder super. Ja, gut.
Serie Twin Peaks Staffel 3, Star Trek DS9.
So yeah, we'll move on to series here. So Plot, do you have a favorite series you had this year?
I do, yeah, and it's not gonna lie, it's a series I've been watching for about 11 years, but I do have to give it up. I think my favorite series this year, I have to say, is Game Center CX. It's
Oh, well,
just,
yeah.
it's an evergreen series. I know the phrase comfort show gets thrown around a lot, but it really is a source of comfort to me. I love
Totally.
watching Shinya Arino, who is a comedian in Japan, just playing through older games and having an existential crisis at seeing which games are now considered retro. So, for example, Doc and I just watched the Ico episode of Game Center CX. Just seeing that considered retro is just making my brain do cartwheels. But just the way we approached it this year, I would have been very sort of mindful of the order that they were shown in. But this year, I've just kind of said, screw it. If I wanted to watch an episode, I'm just going to watch it. So we watched episodes like Sailor Moon. Like I said, we watched the Ico episode. And we just watched fun episodes like Gunstar Heroes. And it was just a really good time. And I just have to give it up for Game Center CX because it's just absolute Kino. I love it. It's so fun.
Yeah, and like I guess kind of the unfortunate thing is like us as Western fans, but we can't really officially support that in any kind of way. But like when we went to Japan there on holiday recently, we were actually able to both buy some Game Center CX merchandise.
We
So
did. It was so good to actually finally be able to put some money in their pockets for like 11 years of free entertainment.
no, this is it totally. Yeah, for me, my favorite series this year was Twin Peaks, which is a series that I started watching on the plane to Japan because I can't sleep on public transport at all. So I had a 14-hour flight and a lot of time to fill. So I watched about seven episodes of Twin Peaks on the way over to Japan. And I've been really into games inspired by Twin Peaks for quite some time. Like, I liked Deadly Premonition a lot. I started getting into the Alan Wake series, which is very, very, very much a Twin Peaks inspired game. So like it came to the point where I was like, okay, I'm going to just have to watch this thing that has, you know, inspired all this other media and see what's up. And yeah, like I'm early days yet through the series, but it's got that same weird tone, and it's got a great cast of characters and some fantastic acting. Like a lot of people who are unknown for the time, I would assume, or maybe they were known at the time because it is quite an old series by today's standards. But everyone's putting on an amazing performance. It's weird. It's off kilter. There's all these hundreds of subplots going on at all times that sometimes have to do with the murder because it's about a murder, and sometimes they don't, but sometimes they kind of loop back around to maybe being involved in the murder and stuff. And it's just like seeing all these people and their weird illicit lives behind doors. You see them just like you get introduced to them, like you get introduced to any other person. It's just like, oh, it's like a businessman or whoever. But the second like you go into their home and see what they're up to, everyone's got something going on, and it's really, really intriguing. It's really, really good. And like every episode has me wondering what's going to happen next. And I think it's been an absolutely fantastic series, and I can see why it has gone on to inspire so much media and so much people looking to emulate that feel, because it's a very, very specific feel. Not a lot of things go for it because it's a hard mark to hit. So yeah, that would be mine.
And shout out to Paramount Plus for being a functioning streaming service.
Oh, don't even start with Paramount Plus. Paramount Plus, see if anyone's listening to this and you're considering subscribing to Paramount Plus, I'll say this as someone who wanted to support this show, do not subscribe to it. Pirate the shit instead. I wanted the pirated it essentially, but I needed the convenient method in which to watch it on a phone on the way to Japan. And I'll not get into the details of it, but man, that app sucks ass. Avoid it at all costs. Do yourself a favor. Don't be like me.
Oh, dear. Precious memories.
Oh, Jesus, man. Right, anyway, we're on the...
So, Serien. Ja, die werde ich wahrscheinlich viel schneller abhandeln können, denn mir fällt so auf, ich gucke einfach kaum Serien. Das ist jetzt keine bewusste Entscheidung oder so gewesen, aber ich komme einfach kaum dazu. Und wenn ich welche anfange, vergesse ich meistens, dass ich sie überhaupt gucke. Also mir fallen aus diesem Jahr höchstens zwei ein, die ich ziemlich schlimm fand und eine, die sehr gut war. Ich muss dann mal echt gucken, was oder ob ich überhaupt irgendwie mehr gesehen habe. Ja, ich fange mal mit den zwei schlechten an. Das ist einmal The Fall of House Usher. Ist ja eine Netflix-Serie, war glaube ich recht populär. Ist vor nicht allzu langer Zeit rausgekommen. Ja, ich war, glaube ich, erstmal grundinteressiert wegen Mike Flanagan, der dort als Producer beteiligt war. Also Regie geführt hat er diesmal nicht. Berühmt ist er ja für seine Spukhaus-Serien, von denen er zwei Stück gemacht hat. Ich fand sie etwas überhyped, aber gut. Dann kam ja Midnight Mass, fand ich sogar sehr gut über größeren Verlauf, bevor sich dann am Ende alle entschieden haben, dumm zu sein. Dachte, man kann jetzt wenig falsch machen, aber ey, holy shit, die ist so langweilig. Da wird nur Zeit verschwendet, weil Leute, die sie gucken, nur Zeit verschwenden wollen. Ah, das ist so dieses typische Netflix-Problem, dass der ganze Look einfach scheiße aussieht. Die Figuren alle nur so blödsinnige, hirnrissige Dialoge von sich geben. Ich weiß nicht, es passiert einfach gefühlt nichts. Da geht's irgendwie in jeder Folge, jede Folge nimmt sich ein Familienmitglied so als Zentrum und dann wird erzählt, wie es zu dessen Tod kam. Tatsächlich, um etwas Positives darüber zu sagen, die Todesszenen waren echt gut. Aber ey, das ist einfach nur, die ganze Serie ist Verdummung in ihrer Reinform. Ich könnte da noch deutlich länger über Netflix-Serien allgemein reden, aber ich glaube so, das ist so auch einer der Gründe, warum ich gerade auf Netflix fast nur noch Filme gucke. Also Serien, die sind entweder scheiße oder werden abgesetzt, noch bevor man von ihnen überhaupt was mitbekommt. Also nee, ich bin da so langsam raus. Ja, eine andere Serie, die ich wirklich grottig fand, war ja jetzt auch die neue Black Mirror Staffel, die kam wann? Anfang des Jahres ungefähr. Und ist halt genau dasselbe. Ist komplette Verdummung. Ich kann mir echt nicht erklären, wer das sich das ansieht und denkt, ja, die haben echt einen schlauen Social Commentary rausgehauen. Das ist einfach nur unfassbare Grütze, was dabei rumkommt. Dieses Joan is awful ist einfach nur awful. Ich glaube, noch so am ehesten Props würde ich der Folge Loch Henry geben. Das ist, ja, mit Black Mirror hat es eigentlich gar nichts zu tun, aber hat so vom Vibe doch irgendwie funktioniert. Erzählt so eine in sich geschlossene Geschichte mit, ja, 60 Minuten ist da jetzt auch wenig Ausfallpotenzial. Ich habe auf Letterboxd da so 3 Sterne gegeben, aber das ist auch schon mit das höchste der Gefühle. Also, nee, Black Mirror ist halt auch, fand ich schon in den ersten Staffeln, zwar irgendwo interessant, aber echt krass überhyped. Also hat sich immer angefühlt, als ob Leute noch nie irgendwelche Science-Fiction-Dinge konsumiert haben. Aber das ist jetzt wirklich ein neuer Tiefpunkt gewesen. Ich weiß, ich glaube, die nächste sollte eine kommen, werde ich vielleicht komplett ausblenden. Aber um mal eine gute zu nennen, dieses Jahr kam ja auch die 2. Staffel von The Bear raus. Und die fand ich sehr stark. Bloß, wenn ich etwas zu kritisieren hätte, dann ist es einfach die Tatsache, dass die 1. Staffel auf so einem Punkt endet, an dem man glaubt, dass jetzt etwas geschieht. Aber wenn man dann auf einmal die 2. anfängt, dann ist die 2. quasi der ganze Weg zu diesem Punkt. Ja, das fühlte sich anfangs an wie ein Platzhalter, aber ich lernte dann doch jede Folge so zu lieben. Die ganzen Figuren werden in den Mittelpunkt gestellt, ihre Story Arcs gehen einem echt nahe, wie sie sich entwickeln und vor allem einfach die ganze Inszenierung. Also man kriegt dann wirklich Lust, irgendwie selber zu kochen oder irgendwas mit Essen zu machen. Es gibt in irgendeiner Folge so eine Montage, da fährt eine der Hauptfiguren irgendwie von Restaurant zu Restaurant, um Gerichte zu probieren. Und gleichzeitig wird das mit so einer Montage parallelisiert, wie verschiedene Speisen zubereitet werden. Es ist so eindrucksvoll gestaltet, also wirklich die Story, die Character Arcs funktionieren, ist im Grunde echt eine schöne Erweiterung. Der Schauspieler, der Hauptfigur, habe ich jetzt den Namen vergessen, aber ja, der kriegt ja jetzt die ganzen Filmangebote. Ich weiß nicht, ob da jetzt so viel Zeit für die nächsten Staffeln The Bear sein werden. Ich hoffe ja, weil das war wirklich so einer meiner Serien-Highlights. Ja, das war es im Grunde auch schon. Ich glaube, so über den einen oder anderen Anime kann ich dann noch sprechen. Waren ja auch Serien, aber mir fallen jetzt kaum Serien ein. Gerade ist mir doch noch eine eingefallen. Zwei sogar. Und zwar, ich glaube, das war sogar Anfang des Jahres. Last of Us ist ja gekommen. Ja, fand ich okay. Also ich mag die Spiele. Serie war jetzt ein bisschen redundant. Muss man nicht gesehen haben, wie ich finde. Und eine andere war Moving. Ist eine koreanische Serie, die so ein bisschen an Heroes erinnert, falls das jemand kennt. Also so random Leute entwickeln random Fähigkeiten. Fand ich anfangs ganz gut, wie sich das alles ausspielt. Aber die trat mir ein bisschen zu lange auf der Stelle mit irgendwelchen Rückblenden und Vergangenheitsgeschichten, ohne dass das in absehbarer Zeit auf irgendwas Sinnvolles hinauslief. Die ist auch echt zu lange. Also koreanische Serien kommen immer mit irgendeiner überirdischen Folgenlänge daher. Und entweder sind die Folgen selber zu lang oder es gibt einfach zu viele davon. Und bei Moving gab es jetzt 20 Folgen. Ich glaube, mit je so 50 bis teils an die 70 Minuten grenzend. Ja, ich habe sie noch nicht zu Ende geguckt. Also ich war irgendwo bei Folge 13, 14 zuletzt, habe jetzt auch schon fast einen Monat nicht mehr weitergeguckt, weil ich die auch irgendwie vergessen habe. So als Fazit, ja, ist okay. Fand streckenweise, würde ich fast schon sagen, die Serie sollte Staying Still heißen, so wenig wie sich dort fortbewegt wird. Aber ja, kann man mal einen Blick drauf werfen.
So, Serie. Serie schaue ich leider so gut wie kaum welche. Also, ich bin echt kein Serienmensch. Aber eine Serie, die mich wirklich gepackt hat, es war eine Comedy-Serie, die bei Amazon Prime, läuft, was ich auch mit einem guten Freund gemeinsam gebingewatcht habe. Und zwar war das Die Discounter, die dritte Staffel. Ich kann verstehen, wenn Leute sagen, so, ja, das ist nichts für mich, das ist nicht mein Humor, das ist ein billiger Abklatsch von anderen Serien, ja, I get it, aber irgendwas erwischt diese Serie in mir. Irgendwas erwischt diese Serie, wo ich echt herzlich darüber lachen kann und auch mich fremdschäme und mir so denke, so, oh mein Gott, was passiert da? Ich weiß nicht. Irgendein Nerv trifft diese Serie in mir, aber ich kann auch verstehen, wenn Leute kommen und sagen, boah, das ist absolut nicht meins und absolut nachvollziehbar.
Aber gut, wir haben noch ein paar Kategorien. Du hast gerade schon so exzessiv über Serien geredet.
Yes, ja. Endlich kommt meine Stunde.
Dann leg du doch mal los, wo Lennart gerade schon so. Ich habe nämlich nicht viel Serien gesehen dieses Jahr.
Ja, ich dafür umso mehr, weil eine Serienverpflichtung ist nicht so lang wie eine Filmverpflichtung. Man macht halt so, ja, Serie ist dann vielleicht 30 Minuten bis eine Stunde Zeit und Film fängt ab 90 Minuten an, wobei alle Filme gefühlt nur noch 2 Stunden 30 gehen.
Aber die Koreaner machen doch so gerne 90-Minuten-Episoden, habe ich gehört.
Nein, manchmal nicht. Aber ja, auch das. Aber bei Serien ist es einfacher, auch zwischendrin einfach mal Pause zu machen und zu sagen, ja, guck ich später weiter. Bei einem Film machst du das irgendwie nicht.
Oh, ich habe da keine Hemmung mehr.
Ja, na Mensch. Ja, das ist
da gut. Da kenne ich nichts.
Ja.
Ja.
Ich habe wieder so, ja, verschiedene Kategorien, sag ich mal. Spaßig Reality zum Beispiel habe ich dieses Jahr für mich die britische Spielshow Taskmaster entdeckt.
Okay.
5 verschiedene Comedians bekommen Aufgaben gestellt.
Ja.
Die können von völlig wahnsinnig bis super banal sein. Zum Beispiel verwende einen Betonmischer für etwas anderes als Betonmischen. So.
Hm.
Und dann hat einer halt zum Beispiel eine Puppe die Haare gewaschen oder ein anderer hat ein neues Spiel sich erdacht. Und zwar hängen so 2 Würstchen an Stangen in dem Betonmischer und dann wird der Betonmischer angestellt und man muss in die Würstchen beißen. Und auf jeden Fall spielen die spielen halt einfach nur, weil sie Spaß am Spielen haben. So. Aber da sind einfach immer so geil dumme Tasks dabei, wo manchmal ist es so schwammig formuliert, dann findet jemand ein Loophole drumrum und das wird halt dann später nochmal von denen kommentiert und du merkst einfach, dass diese Leute, die kennen sich aus der Comedy-Szene und die haben einfach Spaß. So. Und davon gibt es jetzt mittlerweile, glaube ich, 16 Staffeln und es ist Perfektion Deluxe. es ist wirklich, wenn ich schlecht drauf bin, gucke ich eine Folge Taskmaster und dann ist wieder gut. Und jede Staffel ändert sich halt auch die Besetzung. Und ja, es ist fantastisch. Da sind kreative Aufgaben dabei, Geschicklichkeitssachen, Sachen auf Zeit, alles Mögliche. Also ich habe gerade nicht mal irgendwie coole Tasks im Kopf, weil es auch einfach so viele mittlerweile sind, die auch toll sind. Kann ich wirklich nur empfehlen, wenn man wirklich mehr herzhaft lachen möchte, wie sich Leute zum Ei machen. Dann habe ich die Sachen fürs Herz. Also meine koreanischen Serien hatte ich schon, aber Ted Lasso, muss ich sagen, war wieder toll. Und ich bin sehr, sehr traurig, dass die Serie jetzt zu Ende ist, weil das ist einfach ein sehr schönes Universum, wo ich immer wieder gerne hin zurückgehe. Auch jetzt so danach, sag ich mal, gibt es immer mal Tage, da schalte ich mir einfach eine Folge Ted Lasso ein, weil es halt so heimelig und schön ist und es mit Fußball zu tun hat und Motivation und gute Laune und Feelgood ist da einfach sehr, sehr viel drin und ja, es freut mich einfach. Es war eine schöne Serie, ein schönes Abenteuer und ein bisschen traurig.
Darf ich mal fragen, was Ted Lasso überhaupt ist? Ich habe da 1000 Mal von gehört. Ich habe auch keinen blassen Schimmer, was das sein soll.
Ted Lasso ist ein American Football Coach, der angestellt wird, um einen Fußballverein in der Premier League zu trainieren. Also quasi jemand Fachfremdes. Okay. Und dadurch, dass er nicht so ordentlich viel von Taktik weiß, kommt er eher so über die Motivation. Und ja, es ist...
Es ist eine Serie fürs Herz, musst du verstehen.
Total. Also
eigentlich, schau, dieser Fußballverein, der dort ist, in der englischen ersten Liga, den bekommt die Ex-Frau eines Milliardärs zugesprochen nach der Scheidung, weil der Typ hat seine Frau die ganze Zeit beschissen und was weiß ich was alles und der Fußballverein war das Einzige, was ihm wichtig war. Und sie tritt an mit der Motivation, so, das war dir wichtig, also werde ich das vernichten. Also hole ich da jemand komplett Fachfremdes ran, wie die Elisa schon gesagt hat. Und er wird, dadurch, dass er sich nicht auskennt, benötige ich einen Buhmann, er wird das schon schaffen, damit wir absteigen und damit keine Sau sich mehr für den Fußball interessiert und wir quasi in einen finanziellen Ruin dann schlittern. Also so beginnt mal die Serie.
Schon, das ist so eine Geschichte. Ja, okay.
Aber es ist wirklich, wirklich wholesome, wenn du so möchtest. Man schaut sich das an und denkt sich, ja, der Typ, Der Typ ist ein bisschen schusselig, aber gleichzeitig ist er auch wirklich, wirklich liebenswert. Und seine Spieler finden ihn auch wirklich nett und toll. Und er schafft es, auf eine emotionale Stufe mit denen einzugehen und denen zu zeigen, das, was sie am Feld macht, ist nicht alles. Es gibt auch ein Leben außerhalb dessen. Ja? Und so hilft man sich irgendwo ein Stück weit gegenseitig.
Danke, Nena, das hast okay. du sehr, sehr gut zusammengefasst, weil mein Kopf möchte irgendwie gerade nicht mehr. aber wenn du mal dazu kommst, schau gerne mal rein. Man muss auch keine Ahnung von Fußball haben.
Überhaupt nicht. Der Fußball ist
einige
komplett scheißegal. Ja. Also ich bin mit Fußball ist jetzt auch nicht mein Nummer-1-Sport. Ja, war da ist das letzte Mal, als ich 10 Jahre alt war. Und ich habe da hineingeschaut, kurz bevor die dritte und letzte Staffel jetzt angefangen hat. Und ich habe das in einem Rutsch weggebinged und wirklich, also die dritte Staffel ist dann auch so wöchentlich erschienen und jedes Mal habe ich mir gedacht, verflucht, ich bin noch nicht, ich habe erst Folge 2 von der letzten Staffel gesehen. Warum muss ich jetzt eine Woche lang warten? Weil es ist, diese Serie wächst einem unheimlich ans Herz, denn der Fußball, der da gezeigt wird, das ist scheißegal. Du siehst Ausschnitte des Spiels, weil eine Folge dauert zwischen, ich würde mal sagen, so 40 Minuten bis einer Stunde. Das variiert tatsächlich sehr, sehr stark. Ja. Und in dieser Stunde siehst du vielleicht 1,5 Minuten vom Fußball, wenn es hochkommt.
Wenn überhaupt, ja.
Okay. Ja, ich meine, wobei das mit dem Fußball schreckt mich ja nicht mal ab, denn ich finde ja Sportfilme und Serien geil. Das beinhaltet Fußball, so ist ja nicht. Aber nee, wirklich, ich habe schon 1000 Mal von der Serie gehört und alle finden es geil und lieben es. Und ich habe nie mitbekommen, worum es überhaupt gehen könnte.
Jetzt weißt du es ja.
Nee, ich weiß nur, dass das existiert. Also insofern, vielleicht habe ich mal die Motivation.
Und nicht vergessen, lieber Michael, Football is life.
Football is life, genau. Oh,
ich liebe den Typen. Ich liebe ihn so sehr.
Ja, und für Leute, die Fußball mögen, da sind dann halt so ein paar Easter Eggs mit drin, ne? Also Pep Guardiola taucht mal auf oder Thierry Henry und so. Das ist dann schon ganz nice to have, aber es ist alles kein Muss. Das klappt auch perfekt, wenn man keine Ahnung hat. Ja.
Okay.
Genau, mein zweites fürs Herz. Durch Zufall hat mir der Netflix-Algo was reingespült, was genau mein Comfort entspricht. Eine japanische Netflix-Serie, die heißt The Makanai, Cooking for the Maiko House. Hm. Ach, du kennst sie?
Ich hab's noch nicht gesehen, aber das ist doch Kore-eda. Kore-eda ist immer gut.
Und, ach, es ist einfach so schön. Warte mal, Kore-eda, hat der auch Shoplifters gemacht?
Ja.
War der das?
Ja.
Ja, gut, okay. Dann,
war der.
Perfekt. Es ist,
geht immer.
Es ist wirklich so schön. Ein Mädel geht mit ihrer besten Freundin nach Kyoto, um Geisha zu werden. Und da bist du ja erst so Schülerin und so. Und relativ schnell kommt raus, dass dieses Mädel gar nicht so das Talent hat, Geisha zu werden, sondern dass sie eher ihre Freundin unterstützt und deswegen mitgeht, damit die Freundin nicht alleine ist. Und dann fällt aber die Haushälterin irgendwie dieses Hauses aus und dann übernimmt sie die Haushälterinnenrolle und kocht halt für diese Mädels. Und das ist einfach... Es ist so eine schöne Serie. Es ist einfach, es ist überhaupt nicht aufregend. Es ist nicht übelst dramatisch, sondern jeder hat so sein, sag ich mal, persönliches Drama, was keine großen Dramen sind, aber einfach so ganz kleine, wie so Alltagssachen. Und ach, es ist einfach so, so schön. Und ich kann es dir nur ans Herz legen, Michael. Das ist wirklich so.
Ja.
Draußen fällt der Schnee und es ist kalt, du hast eine warme Decke um dich und einen Tee und dann guckst du diese Serie und denkst so, ach, tschüss. Ja.
Ja, sehr, sehr gut. Ja, wollte ich so eigentlich schon längst gesehen haben, aber ich habe halt nicht viele Serien gesehen in letzter Zeit. Aber er hat ja auch neulich erst wieder einen neuen Film gemacht, der auch sehr gut ist. Der heißt The Monster, kann ich auch empfehlen. Okay. Ja, der ist ein bisschen dramatischer, aber auch wieder sehr gut.
Vielen Dank. Ja. Genau, und dann habe ich noch die, ich habe gemerkt, dieses Jahr habe ich sehr viel Apple TV geschaut und die haben einfach drei sehr gute Science-Fiction-Serien. Severance, das ist das mit dem Typen, der in einem Büro arbeitet, aber sein Gehirn ist quasi getrennt. Also es gibt die das Bürogehirn und das Draußengehirn, so. Und die überschneiden sich nicht. Also wenn der in das Gebäude geht, weiß er nicht von seinem privaten Kram. Und wenn er draußen ist, weiß er nichts von seinem Arbeitskram. Sehr gut.
Okay.
Da hat Ben Stiller tatsächlich Regie geführt. Und das ist, die Serie ist super weird, aber auch so witzig weird und auch tragisch weird. Also es ist, die Prämisse allein ist schon so gut und wie damit gespielt wird, weil irgendwann kommt nämlich sein ehemaliger Arbeitskollege in seiner Privatwelt und sagt, hier, ich hab mein Gehirn quasi wieder zusammenflicken lassen, da stimmt was nicht in dieser Firma, find mal raus, was da los ist. Und dann kämpft er da so selbst ein bisschen gegen an, das ist saugut wirklich. Ist leider, also ist noch nicht abgeschlossen, okay. Erste Staffel. Ja, dann fand ich Foundation noch mega gut. Das ist diese Isaac Asimov Trilogie, Foundation Trilogie, die sich so über 1000 Jahre erspannt. Aber ja, die Serie ist komplex, aber auch sehr, sehr gut. Da geht's einfach drum, dass die Menschheit bald in so ein ja dunkles Zeitalter verfällt und dann, das möchte jemand aufhalten, aber politische Querelen und Science-Fiction, Weltraum. Super geil. Und das dritte auf Apple Plus war For All Mankind. Da läuft auch gerade die aktuelle Staffel, die ich noch nicht gesehen habe. Aber da geht's um so eine alternative Realität, wo Russland zuerst den auf dem Mond gelandet ist.
Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe eine Zeit lang einen Apple Plus Account gehabt. Logisch, sonst hätte ich Ted Lasso nicht gucken können. Und für mich, ich habe in den Trailer hineingeschaut, und zwar in den Trailer der verschiedenen Staffeln. Für mich hat das nach der ärgsten Propaganda ausgeschaut.
Kannst du so lesen, ja. Ja, kannst du tatsächlich so lesen. Empfand ich aber gar nicht so. Schwierig. Da habe ich noch nie drüber nachgedacht tatsächlich. Weil es sich nicht, für mich nicht so aufgedrängt hat. Aber ja, es ist auch eine Lesart, wie man es gucken kann.
Wie gesagt, das ich hab nur den Trailer gesehen. Ich will es dir auch nicht vermiesen.
Ja. Was ich halt so cool fand, war, ne, klar hast du am Anfang so in den 60ern die coolen Männer, die ins All fliegen. Und dann auf einmal denkt sich die Regierung so, ha, vielleicht sollten wir zu Werbungszwecken auch mal eine Frau ins All schicken. Und dann hast du aber nur die coolen Badass Women da in der Ausbildung und gar nicht so Barbies, wie sie es gerne gehabt hätten. Und gerade diese Frauenfiguren tragen diese Serie immens. Und es geht halt, jede Staffel spielt in einem anderen Jahrzehnt und die wird quasi vorher so erklärt, was ist in der Geschichte so ein bisschen anders gelaufen, so dass wir jetzt an dem Punkt sind. Also der Mond wird irgendwann quasi von Russen und Amerikanern gleichzeitig besiedelt und jeder forscht da. Und natürlich gibt's den Kalten Krieg immer noch, aber der ist jetzt in Space, weißt du? Und das ist so eine schöne alternative Zeitlinie, wo einfach nett mitgespielt wurde. Und das macht einfach den Reiz für mich aus. Apple hat wirklich gute Serien am Start. Oh.
Nachdem du gesagt hast, Science Fiction und Apple, ich hätte fest damit gerechnet, dass du jetzt Cylon nennen wirst.
Habe ich noch nicht reingeguckt.
Weil das wird ja auch von sehr, sehr vielen Menschen gelobt.
Okay. Ja. Ich schreibe mal auf.
Ja. Und Rebecca Ferguson. Ich mag ja Rebecca Ferguson ganz gerne.
Das ist die Mutter aus Dune, ne?
Ich habe Dune nicht gesehen. Ich hab Denis Villeneuve, ich guck mir keine Denis Villeneuve Filme an, wenn ich nicht muss.
Okay, na gut. Ja.
Ja, sehr gut.
Ja, entschuldigt diesen monologischen Monolog. Nee, ist gut. Das war meine Kategorie einfach dieses Jahr.
Ja. Ich habe dafür umso weniger. Es ist total in Ordnung. doch, Nat.
Lisa hat schon Ted Lasso genannt. Ted Lasso wäre auch eine meiner Serien. Nicht meine Lieblingsserie, aber ist schon sehr, sehr hoch oben mit dabei, weil ich wirklich, wie gesagt, ich bin an der festgeklebt und ich konnte nicht genug davon bekommen. Und es ist einfach etwas fürs Herz, wie Lisa schon gesagt hat. Und macht auch unheimlich viel Spaß, sich das anzuschauen. Weil es da um Gefühle geht. Um Menschen geht. Und das dir auch zeigt, wenn du ein bisschen weird bist, ist es auch okay. Zeig Liebe, du bekommst Liebe zurück. Du wirst Freundschaften schließen. Freundschaft ist unheimlich wichtig im Leben. Die Beziehung zu deinen Kindern ist wichtig, die Beziehung zu deinen Eltern ist wichtig. Es verändert deine Sicht auf die Welt tatsächlich auch so ein bisschen. Ob jetzt intendiert oder nicht, sei mal dahingestellt, aber es macht einfach etwas mit dir. Und es unterhält dich auch ganz gut.
Unterhaltung, ekelhaft.
Da bin ich jetzt gerade dabei, mache ich einen Rewatch zu Shameless. Und zwar zur US-Variante von Shameless. Ein Remake der gleichnamigen britischen Serie. Shameless US ist die am längsten laufende Showtime-Serie, die es gibt. Also ist jetzt mittlerweile mit der 11. Staffel abgeschlossen und alle 11 Staffeln gibt es bei Netflix. An sich ist das eine Dramedy-Serie, die aber sehr stark Richtung Drama eigentlich geht. Wir haben im Zentrum eine Unterschichtenfamilie aus der Southside Chicagos. William H. Macy, eigentlich der Familienvater, der interessiert sich einen Dreck um seine Familie, der guckt nur, wo kriege ich mein nächstes Bier her und meinen nächsten Schnaps her und vielleicht irgendwo ein paar Valium oder sonst irgendetwas, damit ich high bleibe, so gut es geht. Und so ist jetzt seine älteste Tochter, dargestellt von Amy Rossum, jetzt ja gezwungen, unter Anführungszeichen, dass sie ihre Brüder und Schwestern irgendwo versorgt. Sie ist irgendwo Anfang 20, bekommt irgendwie halbwegs noch Unterstützung von ihrem ältesten Bruder, der auch so 17 ist zum Anfang der Serie, dargestellt von J. Allen White, der mittlerweile ja auch sehr geliebt wird durch seine Hauptrolle, die er in The Bear spielt. Und für mich persönlich, also das erste Mal, als ich Shameless gesehen habe, bin ich so bis zum Abschluss der 4. Staffel gekommen und habe jede Sekunde geliebt. Weil es dir auch wirklich die dreckige Seite der Gesellschaft zeigt. Und so etwas finde ich einfach geil. Weißt du, das ist auch einer der Gründe, warum ich The Wire so geil finde. Es gibt auch viele, viele andere Gründe. Aber das ist ja auch, dass es sich nicht davor schämt, dir zu zeigen, ja, American Way of Life und American Dream und alles Mögliche, aber dieses Land hat doch nicht nur ein paar Schattenseiten, sondern enorm viele Schattenseiten. Und diese Serie scheut sich nicht davor, dir das einfach vor Augen zu halten. Und es hat enorm komplexe Figuren, enorm komplexe Strukturen. Diese Familie, zumindest die Kids, halten sehr, sehr gut zusammen. Trotzdem haben alle so ihre eigenen Dämonen, mit denen sie kämpfen müssen und versuchen, ein Stück weit zumindest für sich zu behalten, um nicht zu verletzlich zu wirken. Aber wenn sie sich mal brauchen und wenn sie füreinander da sein müssen, dann sind sie auch füreinander da. Und von der kompletten darstellerischen Riege ist das meiner Meinung nach hervorragend gezeigt. Und ich bin jetzt Mitte der 5. Staffel und ich habe immer noch genauso viel Spaß wie beim ersten Mal, als ich Shameless gesehen habe. Und ich werde auch weiterhin
dran Shameless haben.
Wunderbar.
Bitte? Ich konnte das nicht gucken. Das war so, ich habe mich so viel geschämt.
Wieso denn?
Beim Gucken. Ich Dieser Vater, der da nur am Saufen war, der eine Sohn, der so latent schwul war oder sogar offen schwul, also
er ist für offen uns schwul.
Als Zusehenden, genau. Und es war einfach, also es war einfach zu viel Leid, aber halt auch so, so verkomödisiert, wenn du weißt, was ich meine. Also, dass man auch quasi so einen Anreiz bekommt zu lachen, aber das ist halt irgendwie so ein bitteres Lachen. Und das war in der Mischung für mich nicht aushaltbar.
Okay.
War zu hart irgendwie.
Also ja, es gibt Humor in dieser Serie, aber das ist ein enorm düsterer und dreckiger Humor. Falls du ja. da mal lachen solltest, fühlst du dich wirklich schlecht danach. Ich kann verstehen, wenn man damit keinen Spaß haben wird oder sich das nicht anschauen möchte, weil es ist einfach, es ist keine Wohlfühlserie, weißt du, man wird nicht danach da sitzen und denken, boah, Mensch, ich hatte den Spaß meines Lebens, sondern es ist wirklich etwas, wo man sagen muss, ich muss mich darauf einlassen können, ich muss irgendwo ein Stück weit in dem Mindset drin sein, und wenn man das kann, wird man eine hervorragende, meiner Meinung nach, Serie bekommen. Aber ich kann auch sehr gut verstehen, wenn man sagt, nee, lass ich lieber, ist nicht wirklich was für mich. Ja. Dann hätte ich noch, ich weiß, es tut mir unheimlich leid, lieber alter Michael, The Last of Us. Ich
weiß nicht, warum du dich jetzt bei mir entschuldigst.
Ja, weil du ja The Last of Us richtig scheiße findest, genauso wie der kleine Michael. Also zumindest die Videospiele.
Ich hab das erste, das haben wir, glaube ich, bei mir mal eine Stunde oder so angespielt und ich fand's relativ langweilig. Und das zweite habe ich mir mal als Let's Play ein bisschen angeguckt und fand's relativ langweilig. Ich habe da keine großen Emotionen für, also ist mir einfach egal. Und ich weiß nicht genau, warum man das jetzt irgendwie in eine Serie umbauen muss, keine Ahnung, weil es ja eigentlich gleich schon relativ cineastisch angelegt ist und sehr story-fokussiert. Und ich weiß nicht, ob sie da jetzt irgendwas anders machen oder
teilweise, was auch
immer. Ja. Ist mir einfach primär echt egal. Also so große Emotionen habe ich da nicht. Ich wundere mich eher, was das für ein Riesenhit geworden ist.
Naja, es ist ein so großer Hit geworden, weil es einfach von den Spielen unheimlich viele Fans da draußen gibt.
Ja, und die Fans sind halt auch sehr unangenehm.
Das stimmt.
Teilweise.
Das stimmt. Also das ist schon ein relativ toxisches Fandom. Das hat man ja spätestens nach Last of Us 2 gesehen.
Ja.
Ich bin kein großer Fan.
Ich glaube, mir macht's mehr Spaß, mich drüber lustig zu machen, als dass ich eher da wirklich Hass drauf habe. Also insofern, keine Sorge.
Okay.
Viel Spaß. Sprich zu uns.
Okay. Wie gesagt, ich bin kein großer Fan der Spiele. Das erste habe ich gespielt, habe ich sogar durchgespielt und habe auch gesagt, ich verstehe nicht, warum das die ganze Welt bejubelt. Vom zweiten habe ich ein Let's Play gesehen und dachte mir, ja, ist okay, kann man so machen. Ist von der Idee her gut und ganz nett und emotional auch stärker in meiner Meinung nach als der erste Teil. Und da hat es mich dann amüsiert, tatsächlich zu sehen, wie die Fans darauf reagiert haben. Aber die Serie, also die erste Staffel zumindest, arbeitet sich an der Story des ersten Spiels entlang, inklusive des DLCs. Der DLC ist die vorletzte Folge tatsächlich von der ersten Staffel. Und es gibt aber noch ein paar Story-Kniffe drinnen. Teilweise werden da Side-Stories mit eingebaut und Handlungsstränge, die so im Spiel gar nicht drinnen sind. Aber ich sage mal so, der grobe rote Faden, der handelt sich wirklich da entlang. Wir haben dieses Mädchen. Das Mädchen wurde von einem Zombie gebissen. Sie ist anscheinend immun gegen dieses Virus und deswegen müssen wir sie, ich glaube, von Boston nach Schieß mich tot irgendwo in den mittleren Westen bringen, damit ein Gegenvirus, Gegengift irgendeine Arznei entwickelt werden kann, damit man eine Impfung herstellen kann oder etwas in diese Richtung, damit man selbst nicht mehr angegriffen werden kann von den Zombies, beziehungsweise immun ist gegen das. Es kommen überraschend wenig Zombies vor, also wirklich wenig. Ich habe jetzt nicht durchgezählt, aber ich behaupte ganz dreist, dass es in der gesamten Serie nicht mehr als 15 Zombies gibt bislang.
Okay, immerhin.
Es geht hier viel mehr tatsächlich um die Interaktion zwischen Pedro Pascal und Bella Ramsey. Und sie ist einfach, ja, so ein spöttischer Teenager. So Anfang ihrer Teenagerjahre, so 12, 13 herum, ja. Die manchmal ist sie so ein bisschen, boah, mir ist alles egal und du bist ein Arschloch. Und manchmal ist sie komplett freudig drauf und möchte sehr, sehr viel mit Pedro Pascal interagieren. Und er ist eher so der abgehärtete Typ, der seine Tochter verloren hat und diesen Auftrag annimmt, weil er muss, weil er, ich weiß gar nicht mehr wann das, weil er Schulden hat oder weil er einer Freundin etwas versprochen hat. Er glaubt nicht so wirklich daran, aber er sieht es so quasi als Job, als Beruf und irgendwann tatsächlich sogar als Berufung, es machen zu müssen. Es ist cineastisch hervorragend, es ist super gespielt, die Story ist tatsächlich um einiges besser als im Spiel, auch durch diese Seitenstränge, die hineingebracht werden. Es gibt eine Special-Folge, würde ich sagen, ich bin mir nicht sicher, ob das die vierte oder die fünfte Folge war, mit Nick Offerman, die so in der Vorlage überhaupt nicht vorkommt, die tatsächlich nur diesen einen komplett für die Serie erschaffenen Charakter zeigt und wie er ja sich entwickelt hat von Zombie-Apokalypse bricht aus bis 20 Jahre danach, hier befinde ich mich und irgendwann im Laufe der Folge kommen dann Ellie und Pedro Pascal zu ihm. Und das ist eine so herzzerreißende Folge, dass ich wirklich mit den Tränen gekämpft habe. Das ist mit Abstand die beste Serienfolge, die ich dieses Jahr gesehen habe. Und an sich, ich meine, ich kann wirklich verstehen, wenn man sagt, boah, nee, Last of Us hängt mir zu den Ohren raus, ich kann nicht mehr, ist mir doch scheißegal. Oder aber auch, wenn man sagt, ey, das ist jetzt aber nicht zu 1000% die Adaption des Videospiels und es deswegen scheiße findet. Aber vor allem an alle, die die Serie nicht gesehen haben, würde ich meinen, gebt dem Ganzen eine Chance. Guckt euch mal die ersten beiden Folgen zumindest an. Ja, weil die erste Folge ist wirklich nur so ein Introducing, wie kommt es eigentlich zu der Scheiße, die da passiert ist. Und die zweite ist dann erst, okay, unsere Reise unter Anführungszeichen beginnt. Und dadurch bekommt man so ein Stück weit ein Feeling dessen und auch zu dem, was macht diese Serie anders? Weil sie ist nicht prototypisch für eine Zombie-Serie. Überhaupt nicht. Sie macht sehr viel clever und sie erzählt auch sehr viel durch so Environment-Sachen. Und das ist unheimlich clever gemacht und auch sehr stimmig eingefangen alles. Also ich habe wirklich Freude gehabt mit dieser Serie und auch da habe ich jede Woche gewartet und auf die Uhr geschaut und dachte mir, Mensch, wann kommt endlich die nächste Folge? Ich habe Bock darauf. Ich möchte nicht mehr warten, mehr oder weniger.
Cool.
Ja. Und meine Serie des Jahres, ganz klar. Ganz, 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 ganz klar. Warrior.
Okay. Was ist das? Ich habe da was noch nie das? Von gehört.
Ich habe davon gehört, ich habe vergessen, was das ist.
Ja, Michael, du hast davon gehört, weil ich davon erzählt habe bei euch im Podcast.
Ah, das kann gut sein. Dann hast du davon erzählt.
Ich habe davon erzählt.
Erzähl nochmal.
Ja, Warrior ist eine Cinemax-Serie. Cinemax mittlerweile aufgekauft worden von HBO. Die aktuellste Staffel, die dritte Staffel, lief im August bei uns an. Und beim Zappen durch meine Sky-App habe ich gesehen, dass die vorgeschlagen wird. Und ich dachte mir, ja komm, ich habe jetzt gerade nichts Besseres zu tun, ich schaue da mal hinein. Und wow, alter Falter, hat mich das kalt erwischt. Das Ganze beginnt so, wir sind irgendwo in den 1870er Jahren circa in San Francisco, wo sich die ersten Emigranten aus China befinden, weil in China zu der Zeit riesengroßer Krieg, der sich über mehrere Jahrzehnte entspinnt hat und immer mehr Leute von dort eben über den Pazifik aufmachen und ihr Glück irgendwo in den USA suchen. Und dort kommt es dann eben zu ein paar Problemen, weil die chinesische Bevölkerung, die dort emigriert ist, möchte natürlich ein bisschen arbeiten und ihren Verwandten Geld zuschicken, damit sie vielleicht die ganzen Dörfer, die dort niedergebrannt sind und alles für den Arsch ist und die ganzen Felder, die dort niedergetrampelt wurden von Pferden und sonstigem, irgendwie wieder aufbauen können. Und dementsprechend arbeiten die dort für einen Hungerlohn. Und auf der anderen Seite die amerikanische, vor allem die irisch-amerikanische Bevölkerung, ist alles andere als erpicht darüber, weil die arbeiten logischerweise für einen deutlich höheren Satz. Und dadurch, dass die ganzen Chinesen dahergekommen sind, sitzen die mehr oder weniger auf ihren Händen und werden nirgendwo mehr eingestellt von keinen Firmen. Und eines Tages kommt ein junger Herr dort an und sieht, wie ein Grenzschutzbeamter einen Mitsegler von ihm so ein bisschen in die Mangel nimmt und er packt mal zwei, drei Kung-Fu-Tritte aus und das wird gesehen von einem chinesischen Geschäftsmann und er denkt sich, Mensch, das gefällt mir, ich nehme dich mal mit. Und er nimmt ihn mit und verkauft ihn dort, oder verkauft ihn, er übergibt ihm auf jeden Fall einen Tong. Und Tongs waren früher zu der Zeit vergleichbar mit heutigen Mafia-Clans, also die haben auf jeden Fall sehr viel mit Glücksspiel gearbeitet, mit Opiumhandel, Prostitution und so weiter und so fort. Und die haben aber auch für die Sicherheit innerhalb Chinatowns dort gesorgt. Und was wir dann relativ bald erfahren, ist, dass in einem verfeindeten Tong-Clan seine Schwester dort die Ehefrau des Oberhauptes ist und er möchte ihr sagen, hey, pass auf, unser Vater ist gestorben, der Krieg ist mittlerweile vorbei, bitte komm mit mir mit und lass uns zurück nach China wandern und dort unser Leben genießen. Ich weiß, wir hatten Probleme in der Kindheit, aber gemeinsam können wir es irgendwie schaffen. Und sie sagt sich, ey Alter, was willst du von mir, weißt du, was ich hier alles geopfert habe, hau bloß ab. Und ja, so ist er jetzt irgendwo ein Stück weit in der Bredouille, dass er verschleiern muss, dass er mit ihr auf dieser Ebene nichts zu tun hat. Und aber auch ist er so ein bisschen in der Zwickmühle, wie kann ich sie vielleicht doch vom Gegenteil überzeugen, dass es eigentlich nicht so eine gute Idee ist, hier zu bleiben. Und das Ganze basiert auf so ein paar niedergeschriebenen Ideen für eine Serie von Bruce Lee, die er kurz vor seinem Dahinscheiden noch zu Papier gebracht hat. Und es gibt dementsprechend auch unheimlich viel Martial Arts. Und
Katzengeballer.
Alter Verwalter, wird sich dort die Scheiße aus dem Leben gehauen. Im positivsten Sinne. Also so geiles Martial Arts habe ich in meinem Leben noch nicht gesehen. Und ich habe schon viel Martial Arts Filme gesehen. Aber holy fucking shit, gibt es da geile Kämpfe. Teilweise auch so irgendwie 1 gegen 1 und die Kämpfe dauern teilweise eine Viertelstunde und da wird jetzt nicht keine Ahnung, Jason Bourne-Style jede halbe Sekunde geschnitten, sondern da wird auch durchaus mal 15, 20 sehr Sekunden gut lang draufgehalten und man sieht, wie sich da in die Goschen gehaut wird, ja, und wie mein Zahn fliegt oder etwas in diese Richtung. Und was auch geil ist, ab der zweiten Staffel, in der ersten Staffel auch so ein bisschen, aber ab der zweiten Staffel sieht man, dass die Figuren, teilweise auch auf der Gegenseite, von der politischen Seite, von der Exekutivseite, also in Richtung Polizei, auch irgendwo mit drin verstrickt sind und dass es hier und da mal so ein paar Netze gibt und dass das Ganze so eine Art, Lisa, du wirst wissen, was ich meine, dass das Ganze so vom Aufbau her wie The Wire wird. Ja, also dass es so ein Netzwerk und so eine Struktur gibt an vielen Figuren, ja, die über sehr viele Ecken irgendwo irgendetwas miteinander zu tun haben, dass man wirklich aufpassen muss, damit man versteht, was drei Folgen später referenziert wird. Irgendwo, was da nur, keine Ahnung, in einem Nebensatz erwähnt wurde. Und wenn man aufmerksam zuschaut, wird man unheimlich dafür belohnt. Und das liebe ich. Das liebe ich wirklich wie kaum etwas anderes an Serien. Weil das, wenn du eine Serie machst, hast du die Möglichkeit, in dieser Art und Weise zu erzählen. Und das nutzen leider nur sehr, sehr wenige Serien. Ja, Game of Thrones nutzt das auch. Aber Warrior eben genauso. Und Warrior ist so eine Serie, ich habe die gesehen und mein Herz ging auf und ich dachte mir, warum kennt kein Schwein diese Serie? Ah ja, okay, bei uns läuft die nur auf Sky. Deswegen kennt die kein Schwein.
Ja, exakt. Hm. Die muss dann schon Succession oder so heißen, dass man
richtig
die Serien hier auch guckt. Also, ja.
Ja.
Sky ist halt auch ein Drecksanbieter. Ist halt leider so.
Sie haben viel cooles Zeug, aber also ich habe die Sky X App und alter Verwalter, das ist die beschissenste App, die es gibt auf diesem Planeten. Also dort dich zurechtzufinden oder irgendwie nach vorne, nach hinten zu spulen, geht nicht. Mhm. Ich wäre ja froh, wenn sie so etwas wie Untertitel einbauen würden bei ihren eigenen Produktionen.
Nein.
Vergiss es.
Nein.
Forget it. Nie und nimmer.
Und auch, also bei Sky kannst du dir nie sicher sein, welche Sprachausgabe habe ich eigentlich? Gibt es UV oder nicht? Habe ich Untertitel? Ja. Sind alle Staffeln da? Also da habe ich schon die wildesten Sachen gehört. Und da habe ich keinen Bock drauf.
Das ist bei so Prime, aber das ist bei Prime tatsächlich aber auch
ja,
oft der
don't
Fall.
Get me started. Ja, ist so.
Das ist bei Prime hier wunderbar, weil sie hier eigentlich alles im Originalton haben.
Das ist geil, bei uns ja, nicht.
Weil die Japaner ja alles nicht synchronisiert haben.
Na doch, vieles schon dann für den Heimmarkt, aber es ist sehr normal, dass du alles noch irgendwie im Originalton gucken kannst. Also auch auf Prime, das finde ich sehr gut. Ja, also generell ist Prime in Japan derb geil. Also muss man dem lassen.
Ich bin sauer auf Prime gerade, weil es gibt ja, es gab mal das Prime Original Mozart in the Jungle mit Gael Garcia Bernal in der Hauptrolle. Und das war eine echt geile Serie. Und dann dachte ich neulich so, ach, da könntest du mal so eine Folge gucken. Die gibt's nicht mehr. Die kannst du nicht mehr abrufen. Und ich raff nicht, wieso? Wo ist die hin?
Ja, aber ist das nicht bei sehr vielen Prime-Original-Serien so? Dass sie die irgendwann komplett
also generell bei sehr vielen Streaming-Anbietern.
Ja, aber das ist ja eine Original. Also das haben die doch selbst produziert. Ja. Warum?
Ja, nee, das hat irgendwas mit Kostensparen zu tun. Das machen ganz viele Streaming-Dienste mittlerweile so, dass sie Sachen, die sie auch selbst produziert haben, einfach entfernen.
Mir ist es das erste Mal tatsächlich bei Prime aufgefallen, nicht bei einer Serie, die sie produziert haben, sondern bei einem Film, den sie produziert haben, nämlich Manchester by the Sea. Den werfen sie immer wieder raus und holen den immer wieder mal zurück. Und ich habe auch nie so richtig verstanden, warum. Aber ja, das, was du erklärst, Michael, das ergibt Sinn.
Ja. Ich glaube, Disney Plus hatte auch so Sachen, die waren dann irgendwie paar Wochen drin, da haben sie es wieder rausgenommen und all so scheiße. Also es ist zum Kotzen. Also machen wir uns nichts vor, die Streamingdienste zwingen alle früher, später doch wieder zur Piraterie.
Ist wirklich so. Ja. Es ist so schlimm.
Ja.
Ja.
Aber ja, Stichwort Piraterie, lasst uns noch kurz über meine Serien gucken, reden, die ich geguckt habe. Es sind doch mehr, als ich dachte, aber es ist alles irgendwie doch dasselbe. Denn ich bin ja hier in diesem Sumpf von Menschen in Gummi-Plastikkostümen abgedriftet, die dann irgendwie miteinander kämpfen. Und das ist alles großer Unsinn und großer Spaß. Ich habe quasi alles geguckt, was das japanische Pseudo-Power Rangers hergibt. Und zwar heißt das dann unter anderem, ich habe Kamen Rider Geats geguckt, was wahrscheinlich die videospieligste Serie ist, die es gibt. Es ist im Prinzip so ein Battle Royale-Spiel als Fernsehserie mit Superhelden und komischen Peniskopfmonstern. Und es hat zu viele Wendungen und es ist wunderbar abstrus und es hat die wahrscheinlich beste, originalgetreueste Resident Evil-Adaption inklusive Herrenhaus und Bilderrätsel, die es je in einer Verfilmung gab. Und es hat erstaunlich geile Action-Szenen, weil sie da irgendwie in diese lustigen 2-3-4 Kämpfe mit Drohnen einfach reinfliegen, so zwischen den Leuten, und das ist alles viel, viel zu dynamisch für so eine billige Gammelserie. Das ist sehr abstrus und sehr gut. Und die Nachfolgeserie davon heißt Kamen Rider Gotchard. Ist noch viel, viel schlimmer. Es ist im Prinzip eine Mischung aus Kamen Rider, Pokémon und Harry Potter. Und ist noch viel abstruser und merkwürdiger. Und ja, es ist im Prinzip alles nur ein Spielzeug-Werbespot, muss man sagen. Dann die Serie, wo quasi Power Rangers draus zusammengeschnippelt wurde, das Super Sentai-Kram, da ist die aktuelle Serie Osama Sentai King Oja, und das habe ich noch nicht so weit geguckt. Es hat aber ganz großartig bescheuerte CGI-Hintergründe, wo dann die Schauspieler drauf nicht mal Schatten werfen. Das sieht aus wie so irgendwie so PlayStation-Zeit Adventure-Spiele, wo du so vorgerenderte Hintergründe hast, wo dann die Figuren drüber latschen. Ganz, ganz billige, furchtbare Effekte, aber auch ganz großer Spaß mit riesen Käfer-Robotern und so weiter. Und dann gibt's noch die Vorgängerserie davon, die hat einen ganz abstrus langen Titel, den muss ich gerade nochmal raussuchen. Abatado Sentai Don Brothers ist es, und das ist so eine Serie, die hat erstens mal richtig beschissene Effekte, dann aber auch Figuren, die komplett CGI sind, und ich glaube, die Serie hat keinen Inhalt, obwohl sie irgendwie 50 Folgen lang ist, und das ist noch viel dümmer als die anderen, und das ist großartig. Und dann gibt es noch die neue Ultraman-Serie, die da heißt Ultraman Blazar oder Blazer, wie man auch immer es aussprechen möchte. Und die ist tatsächlich erstaunlich gut gemacht. Die ist auch nur halb so lang. Die wird wohl 26 Folgen sehen. Das ist auch die einzige, die man davon problemlos und vollkommen legal im Internet auf YouTube schauen kann, mit Untertiteln und einem Schnickschnack, wo eine Regierungsbehörde eben komische Weltraummonster bekämpft, indem sie einerseits ein Tyrannosaurus-ähnlichen Riesenroboter haben und deren Anführer sich natürlich in einen übergroßen Weltraummenschen verwandeln kann, der dann unter anderem die Monster aus dem Meer angelt, um sie hinterher in gebratene Fischspieße zu malträtieren. Und das ist sehr, sehr gut tatsächlich. Ich habe viel Spaß mit diesem Unsinn. Es ist nur alles viel zu viel und viel zu lang, weil die meisten Serien eben immer so ein volles Jahr laufen. Und es ist anstrengend, das zu gucken, und schön. Ja. Tut es euch nicht an.
Wäre ich jetzt auch gar nicht drauf gekommen, ehrlich gesagt.
Ja. Nee, so viel Spaß es auch macht, wenn du da einmal drin bist, es frisst dein Leben auf, weil es einfach so viel ist. Ne? Also die Serien, die laufen ja schon seit, keine Ahnung, 60er, 70er, 80ern, und die hören ja nicht auf. Die machen ja einfach mehr Staffeln.
Ne? Naja.
Und Es ist ein Gräuel und Spaß gleichermaßen. Also, ja, wer da Freude dran hat, der hat mein Mitleid. Ist sehr gut.